Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der Aqfif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Guten Morgen.
Guten Morgen, Heinrich, und einen guten vorweihnachtlichen Morgen an alle unsere Zuhörer.
Wir haben viele Themen, drum kürze ich meine Fragen, dass wir auch viel durchkriegen. KI-Blase, das geht momentan um. Die Magnificent Seven machen inzwischen grob ein Drittel der Marktkapitalisierung im S&P 500 aus. Tesla handelt bei gut 200-fachen Gewinn. Ist das schon KI-Blase oder noch ein gerechtfertigter Gewinnaufschlag?
Sie haben es eingangs erwähnt, wir haben sehr, 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 sehr viele Themen, eigentlich zu viele Themen. Und Sie steigen jetzt mit einer Frage ein, die ich überhaupt nicht auf die Schnelle beantworten kann. Es gibt sehr große Parallelen und es gibt sehr große Unterschiede. Ich gehe jetzt mal auch aufgrund der Zeit durch die Geschichte blitzartig durch und wir hatten das auch schon mit Ihnen besprochen und ich finde das immer noch extrem wichtig und schön, diesen Vergleich mit der Tulpenblase im 16. oder 17. Jahrhundert in Holland, wie damals Leute für eine Rembrandt-Zwiebel den Wert eines Einfamilienhauses bezahlt haben und heute sagt man, das waren Idioten, aber aus der damaligen Sicht heraus sind es keine Idioten gewesen, denn die haben die Häuser ja gehabt, also müssen sie auch verdient haben, also können es keine Idioten gewesen sein, aber trotzdem war das die erste dokumentierte Riesenblase der Welt. Dann machen wir einen Turbo-Durchgang durch die Geschichte, denn wir können genauso stoppen bei der Dampfmaschine, bei den Eisenbahnen, beim Auto, beim Computer bis hin zum Internet. Und da werden die Rufe nach dieser Parallele sehr laut. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, bei der Dotcom-Blase sind es sehr, sehr, sehr viele Firmen gewesen, die neu auferstanden sind, die überhaupt gar keine Gewinne gemacht haben. Ich sage es immer noch, eine Firma, die wieder Hashtag Tulpen, die Tulpen für den Versand im Internet, Blumenversand verpackt hat, die war mit 1 Milliarde kapitalisiert bei 20 oder 30 Millionen Umsatz. Ja, dass das eine Blase ist, da muss man nicht drüber diskutieren. Und von diesen Firmen gab es sehr, sehr viele. Und tatsächlich ist aus dieser klassischen Dotcom-Blase sind auch die Magnificent Seven entstanden. Ja, nicht Netflix, aber wir sprechen über Amazon, sprechen wir über Alphabet, damals Google, und wir sprechen auch über Apple und über Microsoft. So, jetzt müssen wir genau unterscheiden. Ich habe es ja gerade gesagt, die Hälfte der Magnificent Seven sind aus der Dotcom-Blase erschaffen worden. Das heißt, die Unternehmen haben über seitdem 25 Jahre hartes, brutales Geld verdient und haben sich verzigfacht. Und jetzt schlagen wir das Buch auf KI. Die Investoren haben gelernt und die Investoren unterscheiden sehr wohl. Natürlich gibt es bei dieser KI-Blase, fangen wir mal an, zum Beispiel mit diesen Kryptominern, so wie Strategy oder die Ethereum-Miner, die klammern wir mal aus. Alles, was mit Krypto zu tun hat, klammern wir mal im Moment aus.
Gehen okay,
wir
nur tatsächlich. Da habe ich nachher noch eine extra Frage.
Können wir gerne nachher ansprechen, Herr Heinrich. Das heißt, wir klammern die komplett aus, können wir später uns gerne separat noch einmal anschauen. Selbstverständlich, weil es wichtig ist. Wir haben Unternehmen, die keine Gewinne machen. Wir haben Unternehmen, die Gewinne machen. Wir haben die KI-Blase, wenn man denn oder über die KI-Bewertung spricht. Ja, dann gibt es tatsächlich die Könige. Microsoft, Apple, Alphabet, Meta. Das sind die immer noch die Platzhirsche. Aber dann gesellt sich dazu Micron Technology, natürlich Nvidia und diese Dinge. Das sind mittlerweile tatsächlich Platzhirsche. Und das sind Unternehmen, die auch brutales Geld verdienen. Dass es in der KI eine Bereinigung geben wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ob sich die Kurse bis dahin nochmal verdoppeln können, ist vollkommen ungewiss und absolut denkbar. Aber eines steht fest, und das wage ich zu sagen, dass das für mich absolut klar ist. Im Rahmen dieser Bereinigung werden diese Titel viel an Wert verlieren, aber die Micron Technologies und Nvidias, und dann ist die Frage, welche sich noch zu dieser Gruppe dazu gesellen, die werden auferstehen und werden die Allzeithoch Stände wieder erreichen und überschreiten. Und es werden diese berühmten Leichen am Straßenrand liegen bleiben, so wie damals bei der Dotcom-Blase diese ganzen B2B-Plattformen und so weiter, die es, wie gesagt, auch absolut nicht mehr gibt. Und das wird die Entwicklung sein. Aber ich sehe große Unterschiede, weil die Investoren schauen genau hin. Die kaufen nicht alles blind bei der KI, sondern die schauen genau hin. Sie sind kritischer geworden und die Investoren haben definitiv dazugelernt. Also es gibt Parallelen, es gibt aber auch massive Unterschiede.
Krypto-Crash. Also beim letzten Krypto-Crash wurden in 2 Tagen, ich habe die Zahlen mal rausgesucht, über 19 Milliarden an gehebelten Positionen und rund 380 Milliarden US-Dollar an Krypto-Marktkapitalisierung vernichtet. oder ist das Geld woanders? Ist das nun ein großer Reinigungsreset oder der Anfang vom Ende des Krypto-Hypes?
Ich weiß nicht, wo sie jetzt die Zahlen her haben, weil ich hab ganz andere Zahlen. Ich habe zum Beispiel die Zahlen, die ich recherchiert habe, da kommen wir schon zum ersten Problem, die Transparenz des Marktes.
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe meine Zahlen von Reuters rausgepickt.
Also ich habe Zahlen gelesen, dass die Dunkelziffer liegt bei 1,5 Billionen, die im Kryptomarkt vernichtet wurden in den letzten Monaten. Jetzt hat sich der Bitcoin etwas von den Tiefständen erholt. Lassen wir den Bitcoin mal beiseite. Der Bitcoin ist von 126.000 runter auf knapp 75, korrigieren Sie mich, ich habe die Zahlen jetzt nicht auf den Kopf, genau im Kopf, hat sich aber jetzt, wie gesagt, von den Tiefständen erholt. Dann kommen wir zum Ethereum, da waren die Verluste etwas größer, aber auch das hat sich erholt. Und dann kommen wir zu denen aus der zweiten Reihe. Das ist Solana, das ist Ripple, das ist Cardano. Diese Gruppierung, also die etablierteren Coins, die haben sich halbiert oder sogar noch mehr an Verlust. Aber dann haben wir die ganzen Altcoins. Und diese ganzen Altcoins hat es durchgespült, vernichtet, komplett vernichtet. Das heißt, der Kryptomarkt ist etwa um ein Drittel der gesamten Kapitalisierung kleiner geworden. Manche sprechen sogar bis zu einer Hälfte. Aber wie gesagt, diese Zahlen kann man nicht verifizieren, weil der Altcoin-Markt sehr, sehr undurchsichtig ist. Und die wirklichen, also wirklich messbar sind sie tatsächlich nur bei den größeren, die ich gerade angesprochen habe. Sie wissen, dass ich bei den Kryptowerten immer sehr, sehr skeptisch war und bin. Aber ich bin nicht, was auch die Meinung vieler Zuhörer definitiv nicht widerspiegelt, ich bin nicht gegen diesen Markt, weil ich per se sage, dass dieser Markt schlecht ist oder dass der keine Daseinsberechtigung hat, sondern weil ich gesagt habe, dass dieser Markt als Asset Class nicht für uns in Frage kommt, weil ich kann nicht einem Kunden, der bei mir 1 Million investiertes Kapital hat und er möchte gerne seine 30.000, 40.000 pro Jahr an Ertrag haben, dem kann ich doch nicht, auch nicht mit 10% einen Krypto-Index oder einen Krypto-ETF.
Das kann man aber gut nachvollziehen, weil ich glaube, niemand dieser Unternehmer, meistens haben sie ja wahrscheinlich auch Geschäftsleute, würde, wenn er Geld parken müsste für seine Firma, würde das in irgendeine Kryptowährung machen, weil er nie weiß, habe ich denn morgen noch diese 100.000 Euro, die ich da umgetauscht habe, habe ich die denn noch oder habe ich plötzlich nur noch 50.000?
Ja, und wir haben diese, aber mir geht es in erster Linie wirklich um diese brachiale Volatilität. Und ich meine, da gibt mir jeder Bitcoin und jeder Krypto-Liebhaber gibt mir recht, dass die Volatilität brachial ist. Und da muss man einfach bereit sein, diese zu tragen.
Man könnte vielleicht so zusammenfassen, auch die Tulpengeschichte. Diese Story ist ja auch schön mit der Tulpe. Da gab es ja dann mal einen Seefahrer, der eines dieser berühmten Tulpen dann gegessen hatte, weil er Hunger hatte. Und das ist eine Zwiebel, die kann man aufschneiden und essen. Und er wusste das gar nicht, dass so eine Zwiebel wertvoll ist, so wie ein Haus, sondern hat er einfach gegessen, weil er Hunger hatte und dann gab es den großen Ärger und das war so der Beginn des Rollens, dass jeder verstanden hat, eigentlich hat es keinen Wert. Und Krypto hat ja auch keinen Wert, liefert keinen Cashflow, hat keine Rendite und die Großen, so wie BlackRock, machen halt mit, weil sie dann einfach durch Verkaufen, Kaufen ihre Kohle verdienen.
Natürlich, ich werde immer gefragt, ja, die Institutionellen, jetzt steigen selbst die Institutionellen in die Märkte rein. Ja, warum tun sie das? Haben sie völlig recht. Das hat nichts damit zu tun, dass sie an den Kryptomarkt glauben, sondern die verdienen daran Geld. Denn es ist völlig egal. Also das muss man ganz klar sagen. Einem Groupier im Casino ist es auch vollkommen egal, welche Zahl kommt. Denn irgendwann kommt die Null und die Bank verdient. Das ist absolut logisch. Aber in den Kryptos haben wir noch ein anderes Problem. Das war das, dass viele natürlich gehebelt sind. Und das ist ja allzeit bekannt, dass diese Produkte gehebelt sind, teilweise sehr stark gehebelt. Und dass das natürlich da mit einem Langzeitinvestment, mit einem Kapitalaufbau natürlich nichts zu tun hat. Und der letzte Punkt, das will ich gar nicht weiter so ausbreiten, der letzte Punkt, den müssen wir auf jeden Fall ansprechen, dass die Kryptowährungen an sich, wenn man sich die anschaut, per Definition tatsächlich nur mal wertlos sind. Und jetzt kann man natürlich spekulieren und sagen, ja, Fiat-Geld ist auch wertlos und eine Aktie ist per Definition auch wertlos. Ja, da kommen wir jetzt in die Philosophie der Börse, da geben Sie mir recht. Aber man sagt dem Bitcoin nach als Wertaufbewahrung, dass er halt nicht mit den Aktienmärkten korreliert. Und jetzt haben wir eines gesehen, dass er mit der Korrektur in den letzten 2 Wochen mit der Nasdaq hat er natürlich deutlich überkorreliert. Das heißt, man kann nicht mehr sprechen, dass er korreliert hat, sondern die Nasdaq hat in der Spitze, ich glaube, 8% korrigiert und der Bitcoin 30%. Also kann man da definitiv oder sogar noch mehr. Also kann man von einer Nicht-Korrelation mit Sicherheit nicht sprechen. Und ich habe es halt immer noch gerne, dass hinter einer Aktie eine Firma ist, die produziert Lebensmittel, Handys, Autos, wie auch immer. Und da ist Leben drin und da auf diesem Weg werde ich auch langfristig bleiben.
Ja. Schauen wir auf die Ertragsberichtssaison. Die US-Berichtssaison meldet im dritten Quartal Gewinnwachstum von gut 16% laut Reuters und klare Erwartungsübertreffungen, während Europa bei Gewinn eher leicht ins Minus rutscht. Also ist die Bilanz für Sie Rückenwind für Aktien oder eher ein Warnsignal?
Warum sollte das ein Warnsignal sein, wenn Amerika deutlich outperformt? Und zwar war ja die Angst vor den Ertragszahlen sehr, sehr groß. Die Banken haben geliefert, Konsum hat geliefert und KI oder Technologie hat geliefert. Und beeindruckend, ob Amazon, ob Apple, also ob die Magnificent Seven, ob auch das teilweise KIs, ob Nvidia, ob beispielsweise vorgestern Marvel oder auch die kleineren Titel, beeindruckend. Es ist kein Warnzeichen, im Gegenteil, es ist für mich ein Zeichen, dass diese Blase nicht so groß ist, wie man davon spricht. Erstens, wenn es überhaupt eine Blase ist, das wird die Zukunft zeigen. Wie gesagt, ich habe nicht gesagt, dass es eine Blase ist. Ich habe gesagt, es wird eine Bereinigung geben, aber wir werden das, und der Markt wird es natürlich beantworten. Und Europa kann man einfach mal pauschal über einen Kamm scheren und kann man einfach mal sagen, ja, die Politik ist eine absolute Katastrophe und die Wirtschaftspolitik in Europa ist ein Horror. Deutschland setzt dem Ganzen die Krone auf. Man hat gedacht, die Neuwahlen bringen positive Impulse mit. Das haben sie nicht getan. Und da ist die Messe schnell gelesen. Da wollen wir uns auch lange gar nicht großartig lange aufhalten.
Okay, dann aber trotzdem noch mal zur Psychologie. Also Sie sagen ja immer wieder, die Märkte sind nicht logisch, sie sind unlogisch, sie sind psychologisch. Nach KI-Euphorie, Krypto-Crash, Trump-Zöllen, in welcher Gefühlslage sehen Sie die Anleger gerade? Ängstlich, gierig, ja. Orientierungslos, warten auf die Fed?
Die Anleger warten auf die Fed. Nein, das interessiert, Herr Heinrich, warten auf die Fed, das interessiert uns. Natürlich. Natürlich sitzen wir da, warten auf die Fed, heute auf die Wirtschaftsdaten. Natürlich sitzen wir vor dem Bildschirm und warten. Aber das interessiert doch nicht den Herrn Meier und Müller, der auf den Weihnachtsmarkt geht und der einmal am Tag in sein Depot oder auf die Kurse reinguckt. Das ist ja auch nicht sein Job, das ist unser Job. Immer dieses Kurzfristige, das Myopische von Tag zu Tag zu Tag. Das ist immer ja und immer Jahresende. Und nein, ich meine, die Börse gibt es seit Hunderten von Jahren und die wird es auch noch, wenn uns beide nicht mehr gibt, wird es die Börse noch geben. Nicht so myopisch denken. Das einfach mal wirklich die Kirche im Dorf lassen, aber sie haben alle, in einem Punkt haben sie vollkommen recht. Die Anleger sind im Moment sehr, sehr verunsichert und sie sind ängstlich und sie haben Angst vor dem Krieg und sie haben Angst vor Putin und sie haben Angst vor dem und vor dem und vor dem. Die Medien tun ihr Übriges und die Stimmung an den Börsen ist bedeutend schlechter als die fundamentale Lage und als die Aktienstände es zeigen. Ja, wie fantastisch ist das, wenn wir eine Euphorie hätten und jeder würde in der Straßenbahn darüber sprechen, welche Aktien kauft und nicht darüber, ob er Angst hat, dass wir Krieg haben. Ist jetzt perfid, ist jetzt ein bisschen pervers gesagt, aber das ist die beste Brutstätte für die Aktien. Das ist wie ein warmer, feuchter Keller für Champignons. Genau das ist im Moment die Stimmung an den Börsen, was die Aktien angeht.
Nächstes Thema. Ziehen wir weiter. Zollpolitik, Zolldeal, USA und die Schweiz. Trump hat ja die Schweiz zunächst mit gut 30%igen Strafzöllen belegt.
39, Entschuldigung.
39 sogar. Okay, jetzt steht ein Deal im Raum. Was kommt jetzt raus und wer hat den Deal eingefädelt?
Ja, ich liebe diese Frage, wer ihn eingefädelt hat, nicht die Politik. Das steht fest. Und das hat auch hier in der Schweiz, also hier in der Schweiz ist es, wir schauen natürlich nach Deutschland mehr als die Schweiz, als Deutschland zu uns schaut. Ich sowieso, weil ich Deutscher bin, das wissen Sie. Aber natürlich schauen wir zum großen Bruder viel mehr als umgekehrt. Aber diesmal wurde auch genau dahin geschaut, weil wir waren noch die Letzten hier in der Schweiz, die keinen Deal hatten und wurden mit 39% belegt. Die Präsidentin, Frau Keller-Sutter, ist dahin mit einer Begleitung und sie sind kläglich gescheitert. Das hat hier sehr hohe Wogen geschlagen. Und dann hat die Wirtschaft übernommen. Und hat den Deal so gut wie eingetütet. Und jetzt ist es okay, das gab ein riesen Aufatmen. Und seit diesem Deal hat auch die Schweizer Börse um die 5% zugelegt oder 6% zugelegt. Logischerweise zu Recht.
Also was heißt die Wirtschaft hat übernommen?
Es gab hochkarätige Wirtschaftsvertreter, die nach New York geflogen sind und haben diesen Deal, auf Deutsch gesagt, vorbereitet und eingetütet. Es waren Vertreter der Wirtschaft und nicht Vertreter der Politik.
Jahresrückblick 2025, okay, sollte man eigentlich erst nach Weihnachten machen, aber...
Ja, sollte man.
Wenn Sie 2025 bilanzieren, wir haben alle Themen durch KI-Boom, Gold, Rekordstände, Krypto-Crash, Trump-Zölle. Was war für Sie die wichtigste Lektion bisher des Börsenjahres?
Das Comeback nach dem Trump-Desaster im März. Absolut, gar keine Diskussion. Die Geschwindigkeit des Rückschlags nach der Korrektur im Frühling. Das war für die Lehrbücher, das war für die Geschichte, das war ein Paradebeispiel für die Marktpsychologie, das war ein Paradebeispiel für Fehlverhalten und so weiter und so weiter. Das war für mich eindeutig die Situation des Jahres. Und ich muss auch zugeben, auch der Krypto-Crash die letzten paar Wochen, diese zwei Situationen, die waren schon sehr prägend, weil das den ganzen Markt nachhaltig prägen wird und auch nachhaltig geprägt hat. Für mich ist einfach nur spannend, wir haben jetzt den 5. Dezember, wir haben noch 3 Wochen Zeit bis Ende Jahr, etwas mehr sogar, denn der Handel endet am Silvester und keinen Tag vorher. Und jetzt bin ich jetzt schon wie Sie, jetzt haben Sie mich auch in diese Schiene reingebracht, dass ich jetzt anfange, myopisch kurzsichtig zu denken, was eigentlich absolut falsch ist. Aber diskutieren wir es mal zu Ende. Wir haben noch 3 Wochen, etwas mehr, und das ist an der Börse eine Ewigkeit. Und jeder sagt, es gibt keine Rallye, die ist voll im Gange. Das ist genau, das ist keine Rallye, dass die letzten 5 Tage der Markt um 1000% steigt und man sagt, das ist jetzt die Santa Rallye gewesen. Nein, die Santa Rallye läuft. Die Santa Rallye läuft, der Markt erholt sich, der Markt stabilisiert sich, er bereitet sich vor aufs nächste Jahr. Das ist genauso, wie es sein soll, und es gibt keinen Grund für Panik.
Ja, der DAX hatte sogar schon was, wieder die 24.000er Marke. Wenn Sie sagen, kurzfristig, nee, geht nicht, langfristig, wagen Sie schon einen längeren Ausblick? Was ist Ihr Basisszenario für 2026? Kann man überhaupt was über die Zukunft sagen?
Wenn keine Black Swans kommen, haben wir im Jahre 2025 mit einer sehr beachtlichen Performance, die ein einziges Haar in der Suppe hat, nämlich die Schwäche des US-Dollars. Wir haben Allzeithöchststände gesehen, wir haben eine Rallye in Amerika gesehen. Nur haben wir nichts davon, weil die durch den Dollar verbrannt wurde. Die Amerikaner haben was davon, aber der Dollar hat im Laufe des Jahres 10-15% an Wert verloren und das hat diese Zuwächse in Amerika vernichtet. Für uns alle, das heißt für die Europäer, für die Asiaten, für alle, nur nicht für die Amerikaner. Und wir haben einen perfekten Nährboden für ein tolles 26 vorbereitet.
Aus zeitlichen Gründen skippe ich ein paar Fragen. Kommen wir zu unserem Börsenradio Halinka Echtgelddepot. Das ist ein Spardepot. Wir legen jeden Monat 1.000 Euro an, haben mit 25.000 Euro vor etlichen Jahren gestartet. Wo stehen wir momentan? Jetzt im Dezember. Und ein bisschen Cash ist ja noch drin. Das heißt, die letzten Sparraten haben Sie gar nicht investiert wahrscheinlich.
Ja, aus Zeitgründen werde ich auch ich mich da kurz halten. Ich habe keine Veränderungen vorgenommen. Die letzten Zukäufe waren erfreulich. Wir haben etwas über 5.000 Cash. Die Depotwertigkeit Cash plus Wertschriften liegen bei 155.300. Natürlich war das Depot noch nicht so hoch. Und wir werden Ende des Jahres natürlich die genauen Zahlen liefern, wie die Performance im 25 gewesen ist. 155.300 ist die Wertigkeit und ich werde auch das Cash noch etwas halten. Und zwar werde ich das Cash aus mehreren Gründen halten. Erstens brauche ich immer etwas Pulver, um eventuell eine Absicherung zu treffen. Dazu habe ich mich entschlossen. Und zwar, oder sollte es Korrekturen im Segment von KI geben, dann würde ich vielleicht den Nasdaq auf fallend kaufen. Aber das ist absolut in den Sternen und bitte, liebe Zuhörer, das ist kein konkretes Szenario. Ich will im Moment einfach etwas Flexibilität haben und darum halte ich das bisschen Cash. Oder für auch eventuelle Zukäufe, wenn eine Aktie zu sehr dippt, werde ich sie hinterherholen. Aber im Moment ist das so, wie es ist. Alles auf Schiene, alles okay, alles stabil. Kein Grund für irgendwelche Veränderungen.
Ja, und alles ist öffentlich. Ich habe ja den Depotauszug vorhin nochmal ausgedruckt. Den verlinken wir natürlich auch zu diesem Interview und auf börsenradio.de/echtgelddepot. Da können Sie noch alle Interviews der letzten 6 Jahre nachvollziehen. Herr Linker, ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen und ich möchte mich, wenn wir uns in diesem Jahr nicht mehr hören, vielleicht werden wir das kurz tun, das werden wir nach diesem Interview noch besprechen, sollte das nicht der Fall sein, dann wünsche ich auf jeden Fall, ich würde es dann nochmal erneut tun, aber trotzdem ein wunderschönes, friedliches Weihnachtsfest und alles Gute fürs neue Jahr für alle Zuhörer. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Treue, für den Respekt, für die Art der Kommunikation, die seitens Ihrer Zuhörerschaft mit mir geführt wird. Und wie gesagt, ein ganz großes Kompliment für den Respekt, der in dieser Kommunikation herrscht. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank.
Herr Linker, der Dank geht zurück. Merci.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.